Guten Morgen, ich bin Maiko, der Gastprediger. Ich bin Pastor in Bergen. Einige von euch waren letztes Jahr in Bergen. War jemand da? Ja, einige waren da. Das war sehr schön mit euch letztes Jahr und jetzt darf ich hier bei euch sein. Das ist sehr schön. Ich bin verheiratet mit einer sehr wunderschönen Frau, habe ich 4 Kinder, die genauso schön wie die Frau, meine Frau, die sind genauso schön wie meine Frau. Ich bin gebürtiger Brasilianer und deshalb kann mein Deutsch da und hier ein bisschen komisch klingen. Euer Problem. Genau, es ist sehr schön hier bei euch zu sein. Es geht in dieser Predigreihe um die letzte Gebeten von Jesus in seine letzte Woche vor seiner Kreuzigung. Und ich möchte jetzt heute nicht über ein Gebet sprechen, sondern über eine Aussage über Gebet sprechen, die Jesus gesagt hat in seiner letzten Woche vor der Kreuzigung. Er war mit seinen Jüngern in dem Tempel in Jerusalem und die Jünger kamen in den Tempel hinein, dieses riesige Gebäude, erweitert von dem König Herodes, und es war wirklich beeindruckend und die Jünger waren dort und haben das alles bestaunt. Es gibt so Aussagen aus der Zeit, Zitate: Wer den Tempel des Herodes, diesen zweiten Tempel hier, nicht gesehen hat, hat noch nie ein schönes Gebäude gesehen. Das war so in den Köpfen der Leute damals. Und es war wirklich gewaltig, fast so groß wie 20 Fußballfelder, diesem Plateau hier in Jerusalem. Und die Jünger standen dort und haben das Ganze bestaunt. Und Jesus kommt und sagt was ganz Merkwürdiges. Er sagt: Ihr bewundert das alles. Na, ich sage euch, hier wird kein Stein auf den anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Und die Jünger haben das nicht verstanden. Und da beginnt Jesu eine Rede zu halten, die sogenannte Endzeitrede, wo er über die Zerstörung der Stadt Jerusalem spricht, über die Zerstörung des Tempels. Und mittendrin in dieser Rede macht er eine ganz kleine, kurze Aussage über das Gebet, die oft sehr unbemerkbar bleibt. Also ich möchte mit euch heute nicht über das Ende der Welt reden, sondern nur über diesen einen Satz von Jesus. Und er sagt: Es wird alles sehr schwierig kommen. Ihr sollt aus Jerusalem fliehen, wenn es soweit ist. Und dann sagt er Folgendes: Und wer gerade auf dem Feld ist, soll nicht zurücklaufen, um noch einen Mantel zu holen. Wie schrecklich wird diese Zeit für die Frauen sein, die gerade ein Kind erwarten oder stillen. Betet, dass es nicht Winter oder Sabbat ist, wenn ihr fliehen müsst. Die Not wird schrecklich sein. Noch nie hat es eine so große Not gegeben, vom Anfang der Welt bis heute, und es wird sie auch künftig nicht geben. Boah, was sagt Jesus hier? Betet, dass es nicht Winter oder Sabbat ist, wenn ihr fliehen müsst. Mein Punkt für uns heute ist: Gebet soll nicht als eine fromme Tätigkeit verstanden werden, die wir so tun, aus Gewohnheit, aus Tradition. Gewohnheit und Tradition sind gut, aber das Gebet, dass wir Gebet aus einer anderen Perspektive verstehen, als einen Ort der Begegnung zwischen Gott und Menschen, einen Ort der Begegnung zwischen Gottes Willen und unseren Willen, ein Ort, wo wir das, was uns bewegt, mit Gott im Gespräch bringen. Wenn wir über Gottes Willen nachdenken, dann wird uns Gottes Wille auf zwei Arten dargestellt. Das erste ist, Gottes Wille wird als Beschluss dargestellt, ein Beschluss, den niemanden hindern kann. Als eine Art Verordnung, ein Gesetz. Wenn Gott was entschieden hat, wenn er was vorhat, dann setzt er das durch, egal was Menschen denken, meinen oder tun. Nichts kann diesen Willen widerstehen, wie der Prophet Jesaja es zum Ausdruck bringt. Wenn ich Gott etwas tun will, kann mich niemand aufhalten? Und die Antwort ist nein. Hiob bezeugt das auch am Ende seinen Spaziergang, dieser Erdkunde-Unterricht, die er bekommen hat von Gott, wo er dann einfach staunend sagt, jetzt weiß ich, dass alles in deiner Macht steht, man kann dich an keinen deinen Vorhaben hindern. Wenn Gott eine Sache tun will, muss er niemanden um Erlaubnis bitten. Er muss keiner fragen, ob das okay ist oder nicht. Er hat es beschlossen, er tut es, Punkt. Nichts kann ihm davon abhalten, seinen Willen durchzusetzen. Und sehr oft erfahren wir diesen Willen in Übereinstimmung mit unseren eigenen Willen. Zum Beispiel Abraham. Sein tiefster Wunsch war, eine große Familie zu haben, ein Kind zu bekommen. Gott wusste das und Gott hatte auch es vor, aus ihm eine große Familie zu formen und hat ihm versprochen, Abraham, du wirst ein Kind bekommen. Ich kenne deinen Herzenswunsch und ich habe einen Plan mit dir. Und da sehen wir, wie Gottes Wille in Übereinstimmung mit Abrahams Wille geht. Nun, manchmal ist diesen souveräner Gotteswille gegen unseren Willen. Und das hat der Prophet Jona zum Beispiel erfahren. Gott kam zu ihm und sagte, hey, die Leute in Ninive, diese böse Stadt da, die müssen eine Predigt hören. Ich habe was vor mit diesen Leuten. Und Jona sagt, hier, kannst du mich mal. Ich gehe nicht dahin, das sind böse Leute, ich werde dort sterben und sie verdienen gar nicht, irgendwas von dir zu hören. Was willst du dort? Und Gott sagt, nee, du gehst hin. Auch wenn ich einen Fisch dazu bewegen muss, dich dahin zu bringen, du wirst dahin gehen. Also Gottes Wille in dieser Art, in dieser Form, wo er was beschlossen hat, wo er was will, und er setzt es durch, ob Menschen es wollen oder nicht. Das ist die eine Art und Weise, wie Gottes Wille uns präsentiert wird. Es gibt diese zweite Art und Weise, das ist Gottes Wille als eine Art Wunsch, der doch gehindert werden kann. Als würde Gott sagen, ich wünsche mir sehr, dass dies oder jenes passiert. Aber damit es passiert, musst du, Mensch, es auch wollen. Es geht um eine Kooperation. Wenn du es nicht willst, was ich auch will, wenn du es nicht willst, dann kann mein Wunsch enttäuscht werden. Wenn du es nicht willst, kann mein Anliegen nicht verwirklicht werden. Wir sehen das an vielen Stellen der Bibel, aber zum Beispiel hier, als Gott hatte diesen Plan gehabt durch die Botschaft von Johannes der Täufer, dass die Schriftgelehrten ihre Sinne ändern, dass sie sich bekehren, aber sie wollten es nicht. Sie haben sich von Johannes der Täufer nicht taufen lassen. Oder als Jesus genau in dieser letzten Woche vor seiner Kreuzigung in Jerusalem kommt, und dann von Weitem sagt er, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und du steinigst die Boten, die Gott zu dir sendet. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich versammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln beschützt, aber ihr habt es nicht gewollt und es ist nicht passiert, so wie ich es wollte. Oder wie der Prophet Jesaja eine Klage Gottes zum Ausdruck bringt durch ein Gleichnis. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Er grub ihn um, entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit den besten Weinstöcken. Dann wartete er auf eine gute Traubenernte, aber der Weinberg brachte nur schlechte Beeren hervor. Der Weinberg steht hier für das Volk und wie Gott sich um dieses Volk, um diese Menschen gekümmert hat, damit sie dieses priesterliches Volk für die ganze Welt werden, wo Gott sich offenbart und seine Erlösung für die Welt offenbart. Aber dieses Volk, diese Menschen zeigen sich untreu, ungerecht, genauso wie alle anderen Nachbarvölker. Und Gott kann nicht das tun, was er mit diesem Volk wirklich vorhatte. Gottes Wille kann auch abgelehnt werden, kann unerfüllt bleiben. Und denken wir ein bisschen drüber nach. Genau das ist das Problem in unserer Welt, oder? Es gibt eine Menge Dinge, die in unserem Leben und um uns herum passiert, die gar nicht mit Gottes Wille zu tun hat. Hunger, Armut, Missbrauch, Mord, Ungerechtigkeit, die ganzen Kriegen, die unseren Schlaf rauben, von dem wir heute hören, Krankheit, Klimakrise. Das alles entspricht nicht dem Willen Gottes. Aber sie geschehen tagtäglich. Und die Erklärung, die Bibel uns gibt, ist, weil wir Menschen uns von Gott distanziert haben und Gott gesagt hat, dann ist es erstmal okay so. Lassen wir das so. Und wir Menschen, wir sind sehr gut daran, Gottes Pläne, Gottes Vorhaben, Gottes Wünsche zu misstrauen. Na Gott, weiß ich nicht, ob das, was du vorhast, wirklich gut für mich ist oder nicht. Dann folgen wir unseren eigenen egoistischen Willen. Wir wollen selbst bestimmen, was gut oder was schlecht ist. Und wir wollen nicht hören, was Gott dazu sagt, zu den bestimmten Themen, die uns beschäftigen. Nun, die Lösung, die die Bibel uns bringt, ist, dass wir zu Christus schauen, zu Jesus Christus schauen. Und Jesus wird uns präsentiert als der neue Mensch, der sich von Gottes Willen vollkommen leiten lässt. Denn alles, was aus Jesus kam, war in Übereinstimmung mit diesem Willen. Seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Großzügigkeit, die Art und Weise, wie er Frieden gestiftet hat, seine Selbstlosigkeit. Und er lädt dich und mich immer wieder neu dazu ein. Glaube mir, vertraut den Willen des Vaters, genauso wie ich es vertraue. Und sei gewiss, er meint es gut mit uns. Werde so ein Mensch wie ich, der sein Leben im Vertrauen zu Gott gestaltet. Und ihr werdet Leben erfahren. Deshalb lehrt er uns, diesen wunderbaren, schönen Satz zu beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wie alles so vollkommen ist, da in diesem Bereich, wo du vollkommen regierst, lass uns das auch hier erfahren. Wir wollen diesen deinen Willen erkennen. Und das ist eines der Ziele des Glaubens, von unserem Glaubensweg, dass wir diesen Gott immer besser kennenlernen und im Vertrauen zu ihm wachsen und dann unsere Anliegen zu ihm bringen. Oder wie Paulus beschreibt, es geht darum, unsere Sinne zu erneuern, damit wir erfahren und prüfen können, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Okay, aber was hat das alles mit dieser Aussage von Jesus da zu tun? Eine Menge. Es geht darum, dass wir erkennen Gebet als Ort der Begegnung zwischen Gottes Willen und unseren Willen. Nun, Gott hatte gesagt, ich werde mein Urteil über Jerusalem sprechen. Es wird geschehen. Es geht kein Weg vorbei. Das muss so sein. Und es wird eine schwierige Zeit werden, meinte Jesus. Leid, Verfolgung, Schmerz. Und obwohl das erstmal nicht so gut scheint, das ist der Weg, das muss passieren. Und Jesus, also wir sehen diesen entschlossenen Willen Gottes als Beschluss hier. Und dann sagt Jesus, wenn das geschieht, wenn die Zeit kommt, dann sollen die Einwohner von Judäa in die Berge fliehen. Versucht nicht dagegen zu kämpfen, die sollen dahin mal gehen. Und dann meint er, das, was wir eben vorhin gelesen haben, wer gerade auf dem Dach ist, soll nicht hinuntersteigen, um noch etwas aus seinem Haus zu holen. Es geht darum hier, also wenn es soweit ist, wenn dieser Tag kommt, renn weg von Jerusalem, sucht woanders Zuflucht, ergreife sofort Maßnahmen. Warte nicht, bis es zu spät ist. Aber dann, sagt er, genau in dieser Zeit betet, dass es nicht Winter oder Sabbat ist, wenn ihr fliehen müsst. Warum sagt Jesus das? Wird Gott sowieso nicht seinen Plan durchführen, wie er will? Ich glaube, da öffnet Jesus uns eine Tür zu sagen, hey, Gott hat seinen Willen, er hat was beschlossen, aber da gibt es so einen Platz, wo wir in Gespräch mit Gott kommen können, worüber wir über den Termin sprechen können. Wo wir mit Gott sprechen können, wie soll das geschehen, wie sollen wir uns verhalten, was sollen wir da wahrnehmen. Wo wir unsere Sorgen, unsere Ängste zu Gott bringen können und er wird das auch berücksichtigen. Gebet als einem Ort, wo wir mit Gott ins Gespräch kommen. Die Regenzeit, Winter war die Regenzeit in Judäa. Eine schwierige Zeit, um zu fliehen, besonders wenn ganz viele Menschen plötzlich auf den Straßen sind. Und Sabbat, viele Menschen würden schlechtes Gewissen bekommen, wenn sie am Sabbat fliehen müssen, weil nach ihrem Glauben dürfen sie nicht mehr als 1000 Schritte gehen. Sie dürfen nichts tragen. Wenn sie fliehen müssen, wenn es Sabbat ist, können sie in Gefahr kommen. Und Jesus sagt hier, sei im Gespräch, sei an diesem Ort mit Gott, wo ihr die Realität wahrnehmen könnt, wo ihr das richtige Timing von Ereignissen wahrnehmen könnt. Im Alten Testament gibt es ein sehr interessantes Beispiel, wo das passiert. Das ist die Begegnung zwischen Gott und Abraham. Gott hatte sich dazu entschieden, die Städte Sodom und Gomorra zu richten. Die Ungerechtigkeit dort war sehr groß und Gott meinte, es gibt keinen Weg vorbei, das muss jetzt irgendwie, es gibt kein Zurück mehr, diese Städte sollen vernichtet werden. Dann finden wir folgenden Satz in der Erzählung. Dann dachte der Herr, soll ich wirklich vor Abraham geheim halten, was ich vorhabe? Wo Gott so eine Tür öffnet und sagt, Abraham, ich habe so einen Plan mit ihm, ich habe was Großes mit ihm vor und ich möchte ihn mit hineinnehmen in meinen Plan. Und Gott sucht das Gespräch mit Abraham. Ich stelle mir das immer vor, so, ne? Gott kommt zu Abraham und sagt, lass uns spazieren gehen. Und dann, sie sitzen da in diesem Parkbank auf dem an einem Hügel, sie schauen das Tal, wo die Städte sind und Gott sagt, hier Abraham, ich habe Großes vor mit dir und das muss geschehen. Und Abraham lässt sich in diesem Gespräch ein und fragt sehr vorsichtig, Abraham trat näher und fragte, willst du wirklich Gerechte und Freveler ohne Unterschied vernichten? Das sind die Fragen, die wir auch haben, wenn wir über Gericht und über all diese Sachen hören. Und dann beginnt ein sehr interessantes Gespräch zwischen Abraham und Gott, wo Abraham praktisch mit Gott fast verhandelt. Mit allem Respekt, Gott. Aber wenn in Sodom 50 Menschen leben, die gerecht sind, wirst du die Stadt immer noch vernichten? Nein, das werde ich nicht. Und dann geht die Zahl immer runter. 40 und 30 und 20 und 10 und 5. Und Gott immer sagt, nein, 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 dann werde ich nicht tun. Und dann endet das Gespräch plötzlich so auf einmal. Aber wir merken die Art und Weise, wie Gott sich um das Herz vom Abraham kümmert hier. Er weiß, Abraham kümmert sich nicht um die Städte eigentlich. Es geht um Lot, seinen Neffe, der dort wohnt. Wenn das so kommt, dann ist mein Neffe da in Gefahr. Er bringt das nicht so direkt zur Sprache. Gott kennt sein Herz und geht in diesem Gespräch ein. Das ist eine wunderbare Art und Weise zu zeigen, wie Gott im Gebet uns wirklich zuhört. Ein Ohren hat für deine Sorgen in den Schwierigkeiten, in den Umständen des Lebens. Und wir dürfen fast sozusagen frech zu ihm kommen und Fragen stellen. Zu sagen, das habe ich nicht verstanden, warum das und jenes in meinem Leben passiert ist. Warum soll ich jetzt diese Schritte geben? Gebet ist dieser Ort. Und dann lesen wir hier ein Kapitel weiter. Als Gott die Städte jener Gegend zerstörte, hatte er an Abraham gedacht. Darum brachte er Lot in Sicherheit. Wir sehen, dass das auch ein Geheimnis des Gebetslebens von Jesus war. Immer wieder wird uns gesagt, dass Jesus Zeit verbracht hatte im Gebet, bevor er bestimmte Entscheidungen getroffen hat. Wie zum Beispiel, er war die ganze Nacht im Gebet und dann als Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich, hat er sie ausgesucht. Wir können unsere Vorstellungskraft ein bisschen spielen lassen. Jesus ist die ganze Nacht im Gebet und er weiß, jetzt muss ich meine Jünger berufen und entscheiden, wer soll jetzt ein Apostel werden. Und er ist im Gebet und fragt Gott, ja, der Petrus, das passt, ne? Ja, der ist ein bisschen stur, aber Jakobus und Johannes, naja, die sind ein bisschen frech, aber wir brauchen ihre Kraft auch. Plötzlich einmal wird es still. Dann denkt er, ja, du brauchst einen Judas auch. Nee, wie ein Judas? Der Verräter, nee, ja, brauchst du auch. Sonst wird sich meine Liebe nicht vollkommen zeigen. Und dann tut Jesus eben Gespräch mit seinem Vater über die Entscheidungen, die er so treffen sollte. Wir lesen, dass Jesus immer wieder sich in eine einsame Gegend zurückgezogen hat, um zu beten, um Orientierungen zu finden. Vater, soll ich jetzt schon nach Jerusalem gehen? Nee, warte, geht erstmal nach Samarien. Mach das, jenes. Da ist jemand, mit dem du dich treffen sollst. Diese Gewohnheit von Jesus, um das richtige Timing zu entdecken, um zu entdecken, was Gott will, was Gott beschlossen hat und was er dazu tun hat. Und dann vor seinem Leiden im Gethsemane, darüber wird Jürgen wahrscheinlich nächste Woche mehr predigen, aber wo Jesus dann sagt, nicht was ich will soll geschehen, sondern was du willst. Vater, mein Willen ist jetzt, ich habe keinen Bock, das zu machen. Das wird zu schwierig sein. Aber, und Jesus nutzt das Gebet nicht nur als eine Tätigkeit, die er so fromm macht, sondern er versteht das Gebet als einen Ort. Einen Ort, wo, wenn er da hineingeht, dann weiß er, hier ist der Vater mit mir. Und er versteht mich. Ich darf ganz offen über meine Sorgen sprechen. Und ich darf auch mir Zeit nehmen, zu verstehen, was er will. An diesem Ort, das Größte, was wir erfahren werden, ist nicht die Lösung von den Problemen, sondern dass in allem, was passiert, Paulus beschreibt das so, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Und dann werden sich alle Probleme auf einmal lösen. Nein, Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Die Nachrichten von Krieg und Ungerechtigkeit, die Probleme, die du an der Arbeitsstelle hast, die Probleme deiner Kinder, alles das, was dir den Schlaf raubt, darfst du zu Gott bringen. Und es geht in erster Linie nicht darum, dass die ganzen Probleme auf einmal weg sind, sondern es geht darum zu verstehen, dass Gott immer noch regiert und dass wir Frieden erfahren können, mitten in dem Chaos des Lebens. Das ist manchmal eine sehr schwierige Sache. Aber ich möchte dich ermutigen, es gibt jetzt keine 1, 2, 3 Schritte, die das ganz praktisch machen. Es geht darum, das auszuprobieren. Und wenn du im Gebet kommst, sei so wie Jesus und verstehe Gebet nicht einfach als eine Zeit, die du abhacken musst in deinen täglichen Rhythmus. Na, dann ist Gott zufrieden da oben und dann mache ich ihn weiter hier. Sondern nimm dir wirklich Zeit, mal still zu sein vor Gott. Und diese Gebetszeit, egal wie lang das ist, 2 Minuten, 3 Minuten, 1 Stunde, versteh das als einen Ort, wo du mit deinem Gott im Gespräch bist, um dein Herz zu öffnen, zu sagen alles, was dich belastet und zu hören, was Gott alles dir schenken möchte und zu erfahren diesen Frieden, die er dir geben will. In der Ort der Begegnung erfahren wir vor allem Gottes Frieden. Mögest du diesen Frieden immer wieder neu erfahren und dass Gott uns dabei hilft, uns wirklich Zeit zu nehmen, diese Wahrnehmung zu haben, dass er da ist, in allem unseren Ängsten und Sorgen. Ich möchte noch mit uns bitten. Danke, Vater, für deine Treue. Danke, dass du dich uns öffnest, dass du deinen Willen offenbarst und dass du uns mit hineinnimmst in deine Gedanken, in deinen Willen. Und dass du nicht einfach so alles beschließt und tust, sondern dass du auch dich Zeit nimmst, uns zuzuhören und unsere Wünsche, unseren Willen auch berücksichtigst. Wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst, immer wieder neu diese Zeit zu genießen in deiner Gegenwart. Diesen Momente mit dir als einem Ort der Begegnung zu erfahren und in allem, was unserem Herzen bewegt, dass wir deinen Frieden erfahren. So bitten wir in deinem Namen. Amen.